Deutschlandradio Kultur. Im Gespräch.
Am Mikrofon ist Gisela Steinauer. Wir reden heute über das Energiesparen und haben deshalb Martin Unfried eingeladen. Er ist Dozent für europäische Umweltpolitik am Europäischen Institut für öffentliche Verwaltung in Maastricht. Und Dr. Klaus Müschen ist bei uns. Er ist Abteilungsleiter Klimaschutz und Energie am Umweltbundesamt. Wir sind stehen geblieben in Berlin und hatten Frau Germersdorf am Telefon, die sich erkundigt hat, was sie mit ihrem 20 Jahre alten Kühlschrank machen kann. Lassen Sie uns, Herr Unfried, so eine kleine Servicenummer mal daraus machen. Also wichtig ist ja, hol dir einen Energieberater ins Haus. Worauf muss ich dann dabei achten, wenn ich mir den ins Haus hole?
Na, ich glaube, da gibt es die Unterscheidung zwischen Strom und Wärme. Für Strom, da selbst so Spaßvögel wie ich können da gute Tipps geben. Wie zum Beispiel, man kann sich um 10 Euro so ein Gerät kaufen, mit dem man die Geräte durchmessen kann. Das muss man vielleicht nicht mal ausleihen.
Wo kriegt man so ein Gerät?
Bei uns, bei der HEMA in den Niederlanden. Ich glaube schon, auch in jedem gut
sortierten. Die HEMA ist so ein kleiner Supermarkt.
Ne? Ja, genau. Ich hoffe doch, in jedem besseren Kaufhaus oder in einem Elektrogeschäft gibt es die schon. Die sind recht günstig. Und dann kann man tatsächlich den Kühlschrank ein paar Tage mal dranhängen und sieht dann, was die Sachen brauchen. Oder die Standby-Verbräuche kann man auch checken. Das kann man selber machen. Aber für Wärme, wie gesagt, da haben wir eine ganz andere Diskussion. Ich hatte auch einen Energiesparer zu Hause.
Ein Energieberater
zu Hause. Da ging es auch um das Label. Also wir haben dann so eine Beratung gemacht und da habe ich auch 2 Stufen nach oben geschafft, von dem, glaube ich, F nach B oder so. Ich habe es jetzt vergessen, auch bei einem Altbau. Und das konnte ich allein nicht machen. Der hat mir erzählt, welche Dämmung jetzt möglich ist, was ich hier noch am Dach machen kann. Und solche Dinge muss man wirklich professionell machen lassen. Aber da gibt's ja, glaube ich, auch Unterstützung teilweise von Stadtwerken oder von den Verbraucherzentralen Hilfe. Das ist, glaube ich, auch gar nicht so teuer und amortisiert sich. Also wenn ich auch einen Profi frage und ich kann nachher einsparen, dann habe ich das gleich wieder reingeholt.
An wen wende ich mich denn, um an einen echten Profi zu kommen?
Ich glaube,
Herr Müschen?
Ich kann einerseits darauf hinweisen, es gibt von der DENA zertifiziert. DENA ist die Deutsche Energieagentur. Da gibt es eine Webseite, gibt es eine Liste von zertifizierten Energieberatern, die auch dann finanziert werden, zum Teil über das Bundesamt für Aufbauförderung. Also es gibt das BAFA, was Energieeinsparung auch fördert, sodass nicht alle Kosten bei den jeweiligen Hausbesitzern hängen bleiben. Zum Zweiten gibt es auch auf unserer Webseite eine Fülle an Informationen, Stromspartipps oder auch eine Liste über energiesparende Haushaltsgeräte.
Also auf der Website vom Umweltbundesamt.
Vom Umweltbundesamt und dort auch jetzt aktuell zu der Debatte um die EEG-Umlage, wie sich überhaupt die EEG-Umlage zusammensetzt, was die Gründe sind für den Anstieg und dann daraus folgend eine schöne Grafik, die auch das, was Herr Unfried am Anfang geschildert hatte, aus seinem Haushalt sehr gut dokumentiert, dass nämlich für einen Normalhaushalt die Einsparmöglichkeiten von 3.400 Kilowattstunden runter auf knapp 1.000 Kilowattstunden darlegt, quer über alle Bereiche, also Trocknen, Kühlen, Backen, Heizungspumpen, Gefrieren und so weiter.
Wenn wir uns jetzt mal so einen erneuerbaren Haushalt angucken, Herr Unfried, Sie haben ja wahrscheinlich einen, ne?
Ja, ich habe einen. Ich hatte vor Jahren das Ziel 50% weniger, aber das hat mir dann auch nicht eingeleuchtet von der Kommunikationsseite. Jetzt propagiere ich eigentlich den 100% erneuerbaren Haushalt, den ich schon erreicht habe.
Wie sieht der aus?
Der sieht natürlich aus, dass man auf der Stromseite natürlich Ökostrom bezieht, was ja finanziell kein Problem ist, weil der ungefähr gleich teuer ist, aber ich möchte natürlich den Strom auch selber produzieren. Also ich habe wir produzieren irgendwie 3-4 Mal mehr Strom mit einem kleinen Anteil an einem Windrad und ein bisschen Photovoltaik. Also wir produzieren mehr, als wir selber verbrauchen. Wir haben noch einen Restwärmebedarf natürlich, weil wir im Altbau wohnen und so gut kann man den nicht dämmen. Da bin ich jetzt von normalem Gas auf Biogas umgestiegen, das von unserem Ökogas-Anbieter auch angeboten wird. Also, und das finde ich auch wichtig irgendwie, die Verbindung von selber Strom machen, also einsteigen in die Produktion Und dann verändert sich auch das Verhältnis. Es geht hier nicht um ein bisschen Energiesparen. Es geht auch für Leute, die es wirklich machen wollen. Es geht wirklich in die Vollen, dass wir sagen, so wie wir 100% Regionen haben, können wir auch einen 100% erneuerbaren Haushalt haben.
Also wenn ich die Zahl richtig drauf habe, Herr Müschen, haben ja in Deutschland sich 1,3 Millionen Privathaushalte für Solaranlagen entschieden. Und jetzt muss man ja schon gucken, wie man den vielen Strom, den die Leute produzieren, auch speichern kann.
Na, im Augenblick brauchen wir ihn noch nicht zu speichern, weil der Strom im Netz dann umverteilt wird und an anderer Stelle gebraucht wird. Das ist derzeit kein Problem. Wir haben selbst bei sehr windreichen Tagen Abregelungen, das heißt also ein Runterschalten der Windkraft im Bereich von 0,01%. Also es sind sehr geringe Größen, die da nicht benutzt werden. Da macht es übrigens Sinn, das hatte vorhin, ich glaube, Herr Behringer gesagt, die Frage, ist es überhaupt sinnvoll, Strom in Wärme zu speichern? Das ist eine Debatte, die derzeit bei einigen Stadtwerken gemacht wird. Wenn ich viel Windkraftstrom überschüssig habe, dann macht es möglicherweise sogar eher Sinn, den in Wärme zu speichern, anstatt die Windkraftanlage runterzuregeln. Den 100% erneuerbaren Haushalt finde ich ausgezeichnet. Da kann jeder selbst aktiv werden. Und diese Beteiligungsmöglichkeiten, die Menschen haben, ob sie sich an einer Windkraftanlage, an einer Photovoltaikanlage oder an einer Biogasanlage beteiligen, da kann jeder selbst die eigene Energie betreiben. An einer Stelle bin ich persönlich dann allerdings doch mehr Energieverbraucher, das ist insbesondere in der Küche. Ich koche gern und wir haben auch eine relativ große Küche, Herr Unfried, aber die nutzt dazu auch, um gerade an Wochenenden mit einer Reihe von Freunden und Familien aus dem Haus dann in größerer Runde zu kochen. Das verbraucht zwar mehr Energie, aber es macht viel mehr Spaß.
Aber wir kochen natürlich mit Biogas.
Ja, okay.
Weil in Holland haben 99,9% kochen mit Gas.
Wie kochen Sie, Herr Müschen? Induktionsherd oder was?
Das ist auch Gas von der Gasag hier aus Berlin.
Haben Sie in so einer großen Küche auch mal Lust auf eine Energietupper-Party mit Herrn Unfried?
Das ist eine gute Idee, das können wir mal organisieren.
Wolfgang Mayer, Herr Unfried, schreibt, er fände es klasse, wenn Sie etwas mehr aus dem Nähkästchen erzählen würden und wo Sie auch noch Einsparpotenziale sehen. Also die Tupper-Partys haben ihn schon mal ziemlich angefixt.
Ja, und die Tupper-Partys, muss man sagen, funktionieren auch wieder nicht oder zeigen, wie schwer es ist, die Leute wirklich anzufixen. Also ich möchte hier nicht behaupten, dass es so einfach ist. Selbst wenn man den Leuten zeigt, guck mal, was ich gemacht habe, meine Stromrechnung halb so hoch wie deine, es bleibt ein zähes Geschäft. Und es läuft immer nur so, dass neulich habe ich einem Bekannten dann die Module gezeigt von einem anderen Bekannten, hier, guck mal, auf seinem Dach sieht doch toll aus. Da schnackelt's dann manchmal schon. Wir haben aber so Sachen wie zum Beispiel Innendämmung. Ja, ist echt katastrophal. Wir brauchen das in Holland häufig, weil wir so Ziegelfassaden haben. Das sieht man überhaupt nicht. Ja, in der Produktgesellschaft, wo Konsum irgendwie auch gern gezeigt wird, ist natürlich eine Dämmung blöd. Ja, mit der kann man nicht angeben. Da kann man auch von der Photovoltaik.
Selbst Sie nicht.
Nee, das sagt, guck mal, meine Innendämmung. Oh.
Abturnen.
Bei der Photovoltaik, da kann man natürlich sehen, wie es funktionieren kann. Ja, wir haben praktisch, wie gesagt, jetzt über 1 Million Leute, die tatsächlich ein Gefühl haben für das Produkt. Die finden es auch toll. Und das wird auch abgehen wie eine Rakete. Bei Photovoltaik, das passt auch in die iPad-Gesellschaft. Ja, mein Nachbar hat's, ich möchte es auch.
Am Telefon in Frankfurt am Main ist Hans-Joachim Habermann. Guten Morgen, Herr Habermann.
Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde, einen schönen Sonntag. Und ich hoffe, die Photovoltaikanlagen, die funktionieren heute wunderbar, die Sonne scheint.
Ja,
und
ne?
Sie hatten vorhin, das war schon eine Weile her, auch die Sache mit der Freistellung von der Energieabgabe der Unternehmen, vieler großer Unternehmen. Das hatten Sie mehr oder weniger als richtig empfunden wegen der Export, quasi damit man im Export recht gut ist. Also ich finde, in den letzten 10 Jahren hat Deutschland derartig rabiat das Ausland runterkonkurriert, allerdings mehr mit den Lohnkosten, mit allem Möglichen und hat auch indirekt damit zu der gegenwärtigen Krise mit beigefügt. Nun frage ich mich, was soll das eigentlich, warum? Sie hatten doch vorhin, glaube ich, einer von Ihnen gesagt, ja, wenn der Preis dann so hoch ist, dann muss man sich mal überlegen, wie kann man das anders machen? Warum gilt denn dieses nicht für die Unternehmen? Auch für die muss es doch dann heißen, wenn ich hier zu viel Energie verbrauche, dadurch nicht konkurrenzfähig bin, dann gehe ich doch nicht zum Staat und sage, subventioniere mich, sondern wir sind doch in einer Marktwirtschaft. Ich überlege mir, wie kann ich weniger Energie verbrauchen? Der Verbraucher, der soll sich also drum kümmern, der soll gucken, dass sein Kühlschrank nicht so viel verbraucht, dass er anständiges Licht hat, obwohl Licht nicht so ganz wichtig ist und. Nur wenn es dann um Unternehmen geht, dann kommt plötzlich also die Mitleidstour und sagt, ja, die armen Unternehmer, die müssen der Export fähig sein. Also da, die müssen wir aber jetzt unterstützen. Halte ich für völlig kontraproduktiv, denn wenn ich den Unternehmen sozusagen das erspare, dann erspare ich ihnen auch die Mühe nachzudenken, wie kann ich Energie sparen, produzieren. Und ein Effekt, der ja dabei auch noch rauskommt, wenn sie dann entsprechende Technologien entwickelt haben, dann wäre dieses nämlich dann wiederum langfristig auch eine Exportgeschichte. Da könnten sie diese Entwicklung, die sie da gemacht haben, weiterentwickeln. Und ich kann mich doch nicht hinstellen und sagen, die anderen Länder, Entwicklungs- oder Schwellenländer, die müssen aber nun richtig sparen und die dürfen nicht. Aber ich selbst subventioniere die Unternehmen, die so viel Energie verbrauchen. Ich halte das nun wirklich überhaupt nicht für glaubwürdig, dass nun der Verbraucher, also ich, ich als kleiner Verbraucher, muss ich das bezahlen. Aber die großen Unternehmen, nö, die nicht.
Also außerdem, Sie monieren, Herr Habermann, dass eben die Umlage für die Förderung von erneuerbaren Energien vor allen Dingen von den Privathaushalten finanziert wird und nicht von der Industrie, also von Stahlwerken und Kohlebergbau. Herr Müschen nochmal da.
Also im Prinzip ist es richtig, dass natürlich auch höhere Energiepreise bei den Unternehmen einen größeren Druck erzeugen, energieeffiziente Geräte oder Produktionsanlagen zu bauen und einzusetzen. Nun gibt es aber auf der anderen Seite die Lobby dieser Unternehmen, die sagen, wenn wir nicht die niedrigen Energiepreise haben, dann wandern wir ab. Das ist zwar immer manchmal auch eine Scheindebatte. Wir hatten dieselbe Debatte damals, als die Großkraftwerke Rauchgasreinigung bauen sollen. Da haben wir gesagt, dann bauen wir irgendwie Kraftwerke woanders. Die sind nicht weggegangen. Die Strompreise sind trotzdem gestiegen. Die Exportchancen sind in allen Sektoren dann aber auch da. Das muss man auch für die erneuerbaren Energien sehen. Wir haben in den letzten 15, 20 Jahren in Deutschland eine Industrie aufgebaut für Photovoltaik, für Windkraftanlagen, die einen Riesenexport inzwischen in die ganze Welt haben. Über 50% der Windkraftanlagen, die in Deutschland gebaut werden, werden exportiert. Die werden gar nicht mehr in Deutschland eingesetzt. Die Photovoltaik, da gibt es ein Problem mit den Chinesen. Wobei die Chinesen eben unsere Photovoltaikfabriken gekauft haben. Fast alle nagelneuen Photovoltaikfabriken kommen aus Deutschland. Das heißt, die Produktionsanlagenindustrie in Deutschland ist gewachsen durch diesen Markt der erneuerbaren Energien. Und das wird auch weiter so gehen, denn die Zuwachsraten weltweit für diese erneuerbaren Energien sind immer noch immens.
Herr Unfried, ist das auch ein Aufreger für Sie, dass die Industrie außen vor ist bei der Umlage?
Durchaus, weil ich da auch ein Problem sehe mit der Solidarität. Die Verbraucher, Kleinverbraucher, auch kleinere Unternehmen waren sehr solidarisch mit dieser Industrie, die Wettbewerbsprobleme hatte. Viele Jahre haben wir das bezahlt. Oder Sie, ich lebe ja nicht im EEG-Land. Und auf der anderen Seite ist jetzt vielleicht eine Art Solidarität angesagt, auch der Großen, um eben zu gucken, dass die Kosten doch solidarisch verteilt werden. Und Leute, die sich damit auskennen, ich habe keine Studie gemacht, die sagen ja durchaus, dass bei dieser Liste der befreiten Unternehmen auch welche dabei sind, die das nicht nötig haben.
Energiesparen, aber wie, das ist heute unser Thema. Herr Habermann, Dankeschön für Ihren Anruf. 00800 22 54 22 54 ist unsere Telefonnummer bei Deutschlandradio Kultur. Die Mailadresse gespräch@deradio.de. Und für Klaus Müschen haben wir, ist wahrscheinlich wieder eine Schallplatte, oder? Bob Dylan, Subterranean Homesick Blues.
Bob
oder
Dylan,
ist das schon eine CD?
Ja, aus derselben Zeit. Und in dem Text taucht die schöne Zeile auf: You don't need a weatherman to know which way the wind blows.
Energiesparen aber wir, das ist heute das Thema bei Deutschlandradio Kultur und am Telefon ist Peter Stimpel aus Nürnberg. Guten Morgen, Herr Stimpel.
Guten Morgen. Ich setze ein, und zwar auf einer grundsätzlichen Ebene, wie ist kollektiver Bewusstseinswandel möglich? Die Stichwörter hat mir einer der Gesprächsteilnehmer gegeben, anfixen und gute Gefühle. Anfixen kommt aus der Sprache, also hier der Sucht. Ich mache jemand sozusagen süchtig, hier in dem Fall in einem guten Sinn. Eine Suchtgesellschaft oder ein Süchtiger lernt eigentlich sein Verhalten nur durch Schmerz zu ändern, nicht durch Einsicht. Er wird, das haben wir jetzt auch in dieser Gruppe ja gelernt, er wird mit allen Tricks sozusagen das, was er tut, rechtfertigen. Er erkennt selber nicht, dass er krank ist. Das heißt, für mich im Klartext, das, was jetzt hier diskutiert wird, das befürworte ich in vielen Dingen, absolut. Also das gibt es kein Thema. Ich würde es lediglich als ein pragmatisches Durchwursteln bezeichnen, mit einem hohen Sinn im Detail, also zweifellos. Aber das Lernen selber erfolgt nur durch massiven Schmerz im Zusammenfallen aller möglichen Faktoren, Klimaveränderung, Armutszuwachs und dergleichen. Warum als Gegenbeweis, warum wird so schwer gelernt? Japan, selbst also die zwei Katastrophen, also kriegerische atomare Zerstörung, wie auch jetzt hier in dem Fall sogenannte friedliche Zerstörung, hilft nichts. Es wird weiter gebaut an atomaren Anlagen. Und so ähnlich wird unser Verhalten hier auch sein. Also ich unterstütze das pragmatische Durchwursteln, bin aber sehr skeptisch, ob das tatsächlich zu einer Änderung unserer Verhaltensweise führt, also linear, sondern dass es dazu eben tatsächlich nicht wünschbare Katastrophen führen wird, die dann eine Änderung bewirken.
Und damit es über das pragmatische Durchwursteln hinausgeht, brauchen wir eine Schocktherapie, damit es richtig wehtut?
Ja, nicht, also ich will diesen totalitären Zug, der da drin ist, also dieses ökodiktatorische, was am Anfang genommen, also das befürworte ich überhaupt nicht. Ich denke also da an Städte wie Singapur, wo die Sauberkeit also mit totaler Überwachung erzeugt wird, das kann es nicht sein.
Ja, also unser Mann für Emotionen ist ja heute Martin Unfried.
Ja, genau, und da bin ich.
Steige ich darauf ein,
ja. Herr Unfried. Da bin ich mir auf der Seite von Neil Young, Rocking in a Free World, also eine freie Gesellschaft. Eine freie Gesellschaft muss schon wissen, welche Autos sie kauft. Auf der einen Seite natürlich kann man über zum Beispiel Ordnungsrecht unglaublich viel machen. Nehmen wir Autos. Natürlich könnten wir sagen, ein normaler PKW auf der Autobahn, der sollte eigentlich nicht schneller als 150 fahren, also auch fahren können, weil eine Autobahn ist keine Rennstrecke. Ja, könnte man ordnungsrechtlich sogar ohne Tempolimit machen. Autos, also Maximalgeschwindigkeit, dann sind die abgeregelt bei 150. Aber dann könnte man die.
In den USA bei Tempobeschränkung ist ja irrsinnig. Also das zeigt ja an, also da ändert sich nichts.
Nein, ich sage ja nur, das Tempolimit wäre das eine. Man könnte aber auch natürlich das Autodesign verändern. Da würde ja viel passieren, auch im Sparbereich. Ja. Das kann man machen. Da ist man ja noch nicht in der Ökodiktatur. Wenn man die Glühbirne verbietet und zum Beispiel eine Solaranlagenpflicht einführt, dann ist man auch nicht in der Ökodiktatur. Kann man alles machen. Aber auf der anderen Seite muss man schon sich auch mit der Konsumgesellschaft auseinandersetzen. Die Leute kaufen gern flache Fernseher zum Beispiel. Ja. Niemand spricht über die Verelendung durch flache Fernseher. Wir haben Milliarden in flache Fernseher investiert, obwohl das Fernsehen nicht weniger flach wird, wenn man mit denen guckt. Ja? Wir haben die Röhren, wir hassen diese Röhren. Also wenn die Emotionen stimmen, dann können wir einiges leisten in der Gesellschaft. Wir werfen auch gern das Geld zum Fenster raus, wenn die Gefühle stimmen.
Herr Mischen.
Ja, ich teile Ihre Meinung, dass eine Schocktherapie manchmal hilfreich ist. Ich glaube aber auch, dass diese positiven Beispiele inzwischen viel weiter sind, als viele glauben. Also ich bin relativ optimistisch, wenn ich sehe, dass in Deutschland rund 50% aller Städte, Gemeinden und Landkreise sich in irgendeiner Form für eine 100% erneuerbare Welt entschieden haben. Für Klimakommunen, für Kommunen im Klimabündnis der europäischen Städte. Dann sehen wir, dass es eine Bewegung auch auf der politischen Ebene, nicht nur im Individuellen gibt, für mehr Klimaschutz, für mehr Einsatz der erneuerbaren Energien.
Herr Stimpe.
Ich bin ein Fan also des Graswurzelprinzips. Ich bin ein Fan des lokalen Prinzips. Lokal ist global, also absolut. Ja. Das muss ich wirklich sagen. Und trotzdem eine tiefgreifende Skepsis. Weil, wie soll ich sagen, das ist nicht eine intellektuelle Dummheit da, sondern es ist eine emotionale Dummheit, auf die man vielfältig stößt. Also gerade diese Flacherbildschirmbemerkung deutet darauf hin, gell? Es hat sich sozusagen das Programm materialmäßig auf den Begriff gebracht, aber es ist nichts gewonnen.
Ja, also vielleicht noch ein Satz als Energiewende-Opa. Ja. Ich habe vor 30 Jahren am Öko-Institut in einer Arbeitsgruppe gearbeitet. Damals ist der Begriff Energiewende überhaupt entwickelt worden. Das gab zwei, drei Publikationen des Öko-Instituts 1979 und 83, wo Energiewende, ist sie möglich und wie kommen wir dorthin, publiziert worden sind. Das war damals eine absolute Außenseiterposition gegenüber der traditionellen Politik. Inzwischen haben wir in der Bundesrepublik im Parlament einen Konsens quer über alle Parteien, dass wir diese Energiewende wollen, mit dem Ziel, letztlich eine dekarbonisierte Gesellschaft ohne fossile Energien und zu 100% mit erneuerbaren Energien zu haben. Das dauert weitere 40 Jahre. Nur gucken wir doch mal, was bei der Informationstechnik vor 40 Jahren los war. Da hatten wir Telefone, da waren Wählscheiben drauf. Die kennt heute wahrscheinlich auch keiner mehr, außer als Nostalgiegeräte.
Was ist das mit Wählscheiben?
Genau. Und wenn wir sehen, wie sich da Technik entwickelt hat, ohne dass es im Einzelnen gesteuert worden wäre, also wenn es vor 20 Jahren bei den ersten Handys ein Politikmasterplan für Handys gegeben hätte, dann wären die wahrscheinlich immer noch so groß wie eine Telefonzelle. Aber wir haben heute Handys, die sind so leistungsstark wie die Computer, die das gesamte Apollo-Raumprogramm gesteuert haben.
Herr Stimpel, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf aus,
Zuhören.
aus Nürnberg. Sind wir denn, Herr Müschen, erstmalig jetzt wirklich in einer neuen Phase, in der Energie sparen und Energie produzieren zusammenfallen? Also hat es so eine Phase nie gegeben? Haben wir vor 30 Jahren eben an Energiesparen überhaupt nicht
Also wenn
gedacht?
Wir ganz weit zurückgucken, dann ist es überhaupt so losgegangen. Also die ersten Energieversorgungseinrichtungen in Berlin, in Hamburg, in London waren ja dezentrale Einrichtungen. Und erst langsam ist das zusammengewachsen und die überregionalen Netze und die Großkraftwerke sind dann erst später dazugekommen. Jetzt haben wir die Gegenbewegung, dass praktisch die Produktion und auch die Nutzung eben viel, viel verteilter wird. Und das ist möglicherweise dann auch ein Macht- und Geldverlust für einige Großkonzerne, die damit dann auch ein Problem haben. Es gibt eben bei dieser ganzen Entwicklung Gewinner und Verlierer.
Martin Unfried hat vorhin schon europäische Richtlinien angemahnt. Über die werden wir nach den Kulturnachrichten sprechen, denn eine halbe Stunde sind wir noch für Sie da zum Thema Energiesparen. Aber wie? Martin Unfried, Dozent für europäische Umweltpolitik am Europäischen Institut für öffentliche Verwaltung in Maastricht, aber auch ein Mann, der als großer Ökotainer gilt und der Ökologie sexy machen möchte. Und Klaus Mischen ist natürlich auch noch bei uns. Er ist Abteilungsleiter Klimaschutz und Energie am Umweltbundesamt. Und mit beiden können Sie bis 11 Uhr noch über die Frage diskutieren, wie Energie gespart werden könnte. 00800 22 54 22 54 ist unsere Telefonnummer, die Mailadresse gespräch@dradio.de.
Deutschlandradio Kultur. Radiofeuilleton im Gespräch.
Heute mit Martin Unfried, der ist Dozent für europäische Umweltpolitik in Maastricht, und mit Klaus Mischen, Abteilungsleiter Klimaschutz und Energie am Umweltbundesamt, zum Thema Energiesparen. Herr Mischen, wie sehr haben Sie sich eigentlich gefreut, als Umweltminister Altmaier gesagt hat, holt euch da alle einen Energieberater ins Haus und wir bezahlen das? Naja, ganz so hat das nicht gesagt. Er hat nämlich nicht gesagt, wie es bezahlt werden soll.
Es ist ein guter Hinweis natürlich, dass sich alle, die mit ihrer Energierechnung nicht zufrieden sind, sich informieren und auch professionelle Hilfe holen für Haushalte, die nicht so stark sind, das selber zu bezahlen oder kostenlose Hilfe zu finden, gibt es gemeinsam mit der Caritas ein Projekt, was jetzt auch ausgeweitet wird, um Energieberater in Haushalte zu bekommen. Aber es gibt, wie gesagt, reichliche Angebote von den Verbraucherzentralen, von Energieversorgungsunternehmen, von unabhängigen Beratern, die man im Netz findet, über die Deutsche Energieagentur oder die lokalen und regionalen Energieagenturen.
Peter Christel aus Berlin hat die 00800 22 54 22 54 gewählt. Guten Morgen, Frau Christel.
Guten Morgen, nix, Frau. Peter Christel.
Ach, Peter Christel, ich habe Peter. Ja, Petra Christel, sorry, ja.
Also ich kriege meinen Hals bei der Förderung der ganzen Geschichten in Sachen Umweltschutz. Wasserstoff, wenn ich jetzt Geld hätte und ein dickes Auto haben würde oder mir ein neues kaufen wollte, ich würde nie umsteigen auf Wasserstoff. Denn der Preis des Wasserstoffs pro Kubikmeter ist einfach zu hoch.
Herr Müschen.
Das ist völlig richtig. Derzeit ist Wasserstoff so teuer, dass ich damit auch kein Auto betreiben würde. Außerdem gibt es noch gar kein Tankstellennetz, sondern nur einzelne Pilotanlagen, wo Wasserstoff in Autos eingesetzt wird. Aber das sind wirklich Forschungs- und Ausprobierprojekte.
Herr Christel, ist denn mit dieser Aussage der Wunsch verbunden, dass die Regierung mehr tun sollte, um neue Techniken zu fördern?
Richtig. Wir haben hier mehrere Tankstellen in der Nähe. Und ich wäre froh, wenn es das gäbe, dass man sich echt mal überlegen könnte, ein Taxi umzurüsten auf Wasserstoff.
Ja, aber das macht ja nur dann Sinn, wenn ich genügend Strom überhabe, um diesen Wasserstoff zu produzieren. In dieser Situation sind wir heute nicht, sind wir möglicherweise 2020 auch noch nicht, sondern vielleicht 2030. Also es gibt schon über die nächsten 10, 20, 30 Jahre eine ganze Reihe von Energieszenarien für Deutschland, wo solche Sachen untersucht werden. Aber je weiter wir in die Zukunft sehen, umso schwammiger wird das Bild. Und wir können heute letztlich wirklich nicht entscheiden, werden die Autos demnächst mehr Elektroautos sein, werden es mehr Autos mit Wasserstoff sein, werden es Brennstoffzellenautos sein oder möglicherweise fossil oder mit flüssigem Brennstoff befeuerte Autos. Diesen flüssigen Brennstoff kann man auch aus erneuerbaren Energien herstellen, aber das sind alles noch Projekte im Versuchsstadium.
Herr Unfried, hilft da ein Blick in die Niederlande?
In dem Bereich Wasserstoff, nee. Die Niederländer sind ja recht pragmatisch. Die haben zum Beispiel doch energieeffiziente Autos ein bisschen besser gefördert. Bei uns gibt's eine heftige Autosteuer obendrauf auf den Neuwagenpreis. Die wird einem erlassen, wenn man zum Beispiel Autos unter 90 Gramm CO2, also Diesel, das sind irgendwie so 3,5 Liter, 4 Liter, wenn man die kauft, oder Hybridautos liegen auch darunter. Da kann man sehen, dass man auch Dienstwagenflotten verändern kann mit so einem Instrument. Aber zum Wasserstoffauto möchte ich noch was sagen. Das ist auch interessant. Das war, glaube ich, eine tolle Kommunikationsstrategie der Autoproduzenten. Wir haben vor 10 Jahren gedacht, oh, wenn erst das Wasserstoffauto kommt, dann wird's richtig toll. Dann haben wir irgendwann gesagt, wenn erst irgendwie die Biotreibstoffe toll sind, dann können wir richtig umweltfreundliche Auto fahren. Jetzt träumen wir vom Elektroauto. Aber in der Ausredengesellschaft heißt es nur, dass wir eben nicht mit kleinen Autos fahren, die ja schon da sind. Und wir können die heute schon mit der Hälfte fahren, an Sprit und Geld und CO2. Aber das machen wir nicht, weil wir immer sagen, wir sind technisch noch nicht so weit. Also diese Ausrede in der Gesellschaft ist typisch. Wir sagen immer, ja, technisch wäre es toll, wenn wir in der tollen Wasserstoffwelt leben würden. Ist aber Quatsch.
Völlige Zustimmung. Vor allen Dingen, was die Grenzwerte, die europäisch beschlossen werden, für neue Autos betrifft, da könnte man noch wesentlich schärfer rangehen, insbesondere was die Energieeffizienz von Fahrzeugen betrifft.
Ja, aber das steht auch nicht in der Bild-Zeitung. Also es gab 2009 die Entscheidung, wie wird CO2 jetzt praktisch reguliert im Pkw-Flottenbereich. Da war man recht großzügig. Das bedeutet, dass jetzt Millionen Autofahrer noch in den nächsten Jahren ihr Geld zum Fenster rauswerfen. Ist keine große Schlagzeile. Ja, das ist wesentlich wichtiger, glaube ich, finanziell als jetzt zum Beispiel die Erhöhung der Strompreise.
Völlige Daraus Zustimmung. Höre ich aber, dass der dicke Hals von Peter Christel bleiben wird.
Ja, ist sicher. Ich meine, auf der einen Seite, aber man darf auch die Gesellschaft da nicht ein bisschen zu sehr in Schutz nehmen. Ne? Also auch die Autoproduzenten reagieren auf Nachfrageeffekte. Ja? Und die Nachfrage nach wirklich effizienten Autos zum Beispiel war wirklich nicht da.
Ja? Herr Christel, wie halten Sie es überhaupt in Ihrem Berliner Haushalt mit dem Energiesparen?
Ja, ich steige auf LED viel um. Viele Steine sind noch im Weg. Allein schon in der Küche diese Mini-Neonröhren zu ersetzen, ganz schwierig.
Warum ist das schwierig?
Sehr teuer. Es gibt kaum Mini-Neonröhren, also kaum LEDs, die in diese 40 cm breiten Leuchttöpferlampen reinpassen.
Der Herr Müschen kniept gerade mit dem linken Auge.
Das stimmt, aber der Markt entwickelt sich langsam. Wir haben gerade unsere Küchenzeile umgerüstet auf LED-Lampen. Da waren vorher diese Halogenlampen, die waren relativ energieverbrauchend. Und diese neuen LED-Lampen sind ausgezeichnet, aber sind etwas teurer erstmal in der Anschaffung, aber halten dann auch wesentlich länger und verbrauchen kaum noch Energie.
Herr Christel, Sie haben die Möglichkeit, da Herr Müschen die ganze Zeit schon mitschreibt, ihm jetzt mal so ein bisschen was in den Blog zu diktieren. Was hätten Sie denn gerne sonst noch so geändert?
Ja, so wie gesagt, dann sollen Sie dann die Autobauer unterstützen, indem Sie sagen, die Autos werden subventioniert, die rein Wasserstoff zu Strom machen. Das heißt, auch wenn es erstmal stückweit Wasserstofftankstellen nur gibt, steht da Tropfen hüllt den Stein, würde ich mal sagen. Und dann passiert was. Dann stehen hier endlich mal dicke Autos rum hier in Berlin. Ich wohne hier in der Bronx, sag ich mal, in Moabit, wo jeder Türke seine Drogen verkauft und jeder zweite Araber hier heiße Autos hat, aber die haben ihre 300 PS und mehr. Und keiner hat Wasserstoff.
Okay, aber ich denke, das Entscheidende an den großen Autos ist einerseits, dass es wirklich europaweit Standards gibt, die das vorgeben, und auf der anderen Seite weiterhin steigende Energiepreise. Also wir haben inzwischen einen Treibstoffpreis, der liegt bei, wenn man in den alten Währungen rechnet, bei 3 Mark pro Liter Benzin. Mhm. Was gab es vor 15, 20 Jahren für einen Aufstand, als die Grünen gesagt haben, wir müssen Richtung 5 Mark gehen? Damals war das absolut No-Go. Heute sind wir alle und akzeptieren die 3 Mark bzw. die 1,50 Euro und fahren trotzdem weiterhin ganz lustig Auto.
Herr Christel, danke für den Anruf aus Berlin und danke Ihnen, Herr Mischen, für die europaweiten Standards, die Sie gerade angesprochen haben, denn die bauen eine wunderbare Brücke zu den europäischen Richtlinien, die Martin Unfried vorhin schon angemahnt hat. Wie sollen die denn aussehen, diese europäischen Richtlinien? Was fehlt Ihnen da?
Ja, es gibt ja einiges. Ich meine, wir haben im Ökodesign-Bereich das Verschwinden der Glühbirne hängt ja auch mit europäischer Regelungen zusammen. Und da hat man schon einige Dinge gemacht, die möglich waren. Zum Beispiel tatsächlich, weil Lampenlobbys auch da waren, hat man gesagt, okay, die Glühbirne könnte man jetzt mal auslaufen lassen. Wo es eben schwierig ist, sind diese heftigen Lobbys wie jetzt die Automobilindustrie, wo man tatsächlich die CO2-Grenzwerte viel schärfer hätte setzen können vor Jahren. Andere Sachen sind, wo wir wirklich auch Bedarf haben, diese Labelfrage. Wir hatten das mit den Kühlschränken, da steht jetzt irgendwie A++++ drauf oder so. Das ist natürlich was völlig daneben geht. Dass der Verbraucher früher dachte, ein A ist wirklich sehr, sehr gut. Heute ist es gar nicht mehr sehr gut, sondern ich muss dann wieder gucken, ob das Plus oder Plus oder Plus ist. Das hängt damit zusammen, dass man sich in Brüssel nicht einigen konnte. Und interessanterweise sind zum Beispiel Akteure wie das deutsche Wirtschaftsministerium seit Jahren in diesen Effizienzbereichen unglaublich zurückhaltend. Mhm. Die haben ja einiges blockiert in Brüssel, was man kaum nachvollziehen kann. Woher kommt es, dass die das machen? Weil es ist doch gut für die Verbraucher, für die Unternehmen auch. Also das ist mir immer noch ein Rätsel, woher dieser politische Druck kommt, da nicht mehr in die Effizienz zu gehen.
Vera Stadler hat uns eine Mail geschickt mit einer Frage zu den Energiesparlampen und sagt, niemand spricht von dem Quecksilber und anderen chemischen Anteilen in diesen Lampen, die, wenn sie einmal in die Umwelt gelangt sind, sicherlich hohe Kosten verursachen. Herr Mischen. Sagen Sie jetzt, ist ein alter Hut?
Nein, das ist natürlich kein alter Hut. Es ist bekannt, dass in den Energiesparlampen, die wie Neonröhren funktionieren, auch ein geringer Anteil an Quecksilber ist. Die Debatte hat aber dazu geführt, dass dieser Anteil immer weniger wird, dass die Lampen bruchsicherer werden. Und wenn man in die Vergangenheit guckt, wir haben in Büros, in Fabrikhallen millionenfach Leuchtstoffröhren, die dieselbe Technik haben und auch Quecksilber enthalten. Wir müssen nach und nach von dieser Technik runterkommen, aber es gibt inzwischen eben Techniken, das auch sicher dann zu verpacken und anschließend zu entsorgen. Da muss allerdings jeder selber auch darauf achten, dass diese Lampen dann entsprechend zurückgebracht werden. Die gehören nicht in den normalen Hausmüll.
Gabriele Morgenstern ist am Telefon. Guten Morgen, Frau Morgenstern.
Ja, guten Tag. Ich wollte fragen, also ich nehme Energiesparlampen nur, wenn ich das längere Zeit anmache. Und wenn ich was ganz kurz, nur eine Minute anmache, dann nehme ich immer noch die alten Birnen. Weil ich mal gehört hatte, dass eine Energiesparlampe sehr viel Energie braucht, um anzulaufen und dass das dann eine normale Glühbirne besser wäre, wenn man nur ganz kurz das Licht anmacht.
Also Sie wechseln zwischen Glühlampen und Energiesparlampen?
Ja, also wenn ich nur eine Minute Licht brauche, dann nehme ich eine normale Glühbirne und wenn ich eine halbe Stunde was koche oder so, da benutze ich Sparbirnen.
Herr Unfried, ist das sinnvoll?
Ich glaube, ich habe noch eine Glühbirne auf dem Klo. Da dachte ich auch mal,
damit ist die Frage beantwortet.
Das ist wohl, der Zeitraum macht nichts aus. Aber das ist auch interessant, wir gehen ja häufig sehr in die Details rein. wenn man einen Privathaushalt anguckt, ist tatsächlich immer eigentlich fast wichtiger, dass man sich die absoluten Zahlen erstmal anguckt. Wie viel Kilowattstunden? Und das vermisse ich auch häufig, dass die Leute nicht gleich die Kilowattstunden auf den Tisch legen und sagen, ich verbrauche 3000. Weil dann kann man auch sagen, also wenn wir jetzt über Licht an, Licht aus debattieren, das ist wohl nicht so relevant, da müssen wir irgendwas anderes erstmal suchen. Also dass man auch weiß, was ist denn eigentlich wichtig und was ist vielleicht, kommt dann an dritter, vierter, fünfter Stelle.
Kennen Sie denn Ihren Stromverbrauch, Frau Morgenstern?
Also ich zahle 18 Euro im Monat.
Das ist nicht viel.
Also was sagt...
Das ist nicht viel für eine Person.
Glaub nicht. Also da sind ja Festkosten dabei in Deutschland.
Was ist, bei Vattenfall.
Ja. Herr Müschen.
Also in Berlin, Prenzlauer Berg.
müsste ich jetzt umrechnen, kann ich so schnell im Kopf nicht.
Aber was würden Sie denn sagen? Ist jetzt diese Hin- und Herwechselei sinnvoll oder nicht?
Also verbraucht die Sparbirne mehr Energie, wenn man sie anschaltet, als eine normale Birne?
Ja, aber nur ganz kurzfristig. Und das war bei den alten Energiesparlampen vielleicht ein Problem. Aber bei neuen ist es überhaupt kein Problem mehr.
Nein,
Sie können auch die neuen Energiesparlampen benutzen. Aber vielleicht im Sinne von Ressourceneffizienz erstmal die alten Glühlampen aufbrauchen, weil der Stromverbrauch für die Beleuchtung nicht der große Batzen sind, sondern im Haushalt sind das Entscheidende, das Kochen, wenn man elektrisch kocht, Waschen und das Kühlen. Das sind die drei entscheidenden. Und wenn man warm Wasser mit Elektro macht, das sind die entscheidenden Verbrauchsanteile für den Stromverbrauch.
Frau Morgenstern, ich hoffe, das war ein erhellender Tipp.
Ja, gut, danke.
Danke Ihnen für den Anruf aus Berlin. Pugi und Aidu, Licht auf, Herr Unfried. Wer ist denn Pugi oder Pagi?
Pagi, das ist eine europäische Band. Die sagen, sie seien aus Belgien, aber es sind drei Leute. Der eine ist Engländer, ein Franzose und ein Schwede. Also das ist so die Band nach meinem Geschmack. Eine echt europäische Band. Und in diesen schwierigen Zeiten der Finanzkrise sollten wir alle doch mehr an Europa denken.
Jetzt haben wir noch 10 Minuten Zeit zum Energiesparen bei Deutschlandradio Kultur und die nutzen wir mit Meta Dechent, der ruft uns an aus Stuttgart. Schönen guten Morgen.
Hallo. Ich wollte sagen, dass es vielleicht einfach wäre, in so großen Einkaufszentren die Temperatur runter zu regeln, weil ich finde es im Winter da immer furchtbar heiß und schwitze immer fürchterlich, wenn ich da drin bin. Und manchmal sitzen da auch die Angestellten im T-Shirt drin, was absolut nicht normal ist im Dezember, finde ich. Da könnte man vielleicht runterdrehen und auch in Kindergärten oder so öffentlichen Einrichtungen, wo es manchmal einfach überhitzt wird.
Ja. Weitere Vorschläge zum Energiesparen?
Ja, dass man Dinge einfach recycelt öfters oder weniger Neuanschaffungen machen kann. Also wenn mein Sofa halt nicht mehr modern ist, dann ist es ja vielleicht trotzdem noch gut, weil da steckt so viel Energieaufwand drin, dieses Sofa herzustellen und es bis bei mir in den 5. Stock zu bringen. Das ist vielleicht einfach, ja, da kann ich ja lang die Glühbirnen brennen lassen, bis ich ein Sofa hergestellt habe.
Das passt, Frau Dechen, zu einer Mail von Grit Lori aus Rostock. Die sagt, sie sei der Meinung, dass man lieber alte Geräte zum Beispiel weiter nutzt, bis sie auseinanderfallen und sich erst dann wieder Neues anschafft. Herr Müschen, dann nicken auch Sie.
Ja, völlig richtig. Das Dilemma ist, dass häufig in Geräten der Verschleiß eingebaut ist und sie dann auch genau dann zum Zeitpunkt kaputt gehen, wenn die neue Ladung dann auf dem Markt ist. Also da müssen wir auch darauf achten, wirklich die Sachen zu kaufen, die wirklich langlebig sind.
Aber Herr Unfried nickt nicht beim Thema Konsumverzicht, oder?
Ja, heimlich schon. Heimlich bin ich auch ein Anhänger der Theorie des Postwachstums. Also nicht Wachstum bei der Post, sondern dass wir in eine andere Art des Wirtschaftens kommen, wo wir nicht mehr den Wachstumszwang haben. Ich glaube, dass jeder normal denkende Mensch das auch irgendwie einsieht, dass es nicht weitergehen kann. Interessant ist nur, dass wir da keine gesellschaftliche oder politische offene Debatte drüber führen. Aber als Kommunikationsstrategie würde ich das nicht machen, den Verzicht und auch praktisch sagen, oh, kauf doch diese Produkte nicht, das ist böse, weil wir haben das 20, 30 Jahre gesehen, diese Art Öko, auch häufig mit Moral versetzt, diese Kommunikation funktioniert nicht. Funktioniert nicht in einer Konsumgesellschaft, die wirklich Sachen kaufen will. Ich glaube eher, dass wir die einfachen Sachen zuerst machen müssen, nämlich ganz einfache Dinge, Informationen, die Leute anfixen und später können wir uns wirklich über ein anderes Wirtschaften unterhalten und wie wir in dieses Postwachstum irgendwie reinkommen.
Also nochmal, nicht Konsumverzicht, sondern Konsumumbau ist für Sie dann.
Ja, da gehört der Verzicht auch dazu. Ich meine, Leute, die irgendwie sich wirklich mit ihrem Energieverbrauch beschäftigen, die wissen auch, dass so eine Kalifornienreise mit dem Flugzeug natürlich die Hölle ist. Würde ich auch nie machen. Das macht zum Beispiel nur mein Bruder. Ja, der fliegt dahin, aber ich nicht.
Der böse Bruder. Der Peter ist das,
genau.
Ne? Ah. Frau Dechent, wir haben Ihr Kind im Hintergrund gehört. Sind Sie noch da?
Du darfst gleich malen.
Wie nett, du darfst gleich malen. Lassen Sie uns noch ganz kurz am Beispiel Ihrer Familie vielleicht ein bisschen drüber reden, wie Sie es halten mit dem Energiesparen.
Wir haben 3 Kinder und nur ein Auto, das total viel nur dasteht, weil wir jeder 14 Kilometer zur Arbeit mit dem Rad fahren. Und ich habe vorher mal überschlagen, was wir dadurch allein wöchentlich an Benzinkosten einsparen, dass wir einfach die meisten Wege mit dem Rad zurücklegen. Und ja, dafür, das ist eigentlich ganz sinnvoll, finde ich.
Das ist super. Ich denke, wenn viele das machen würden, dann würden wir nicht nur Energie sparen, sondern wir hätten auch wesentlich geringere Gesundheitskosten in Deutschland.
Und wir sparen uns das Fitnessstudio.
Genau.
Frau Dechent, vielen Dank für den Anruf aus Stuttgart. Viele Grüße ans Kind, das darf jetzt auch malen. Und wir gehen, ich glaube, den schaffen wir noch, den Andreas Schadka in Braunschweig. Guten Morgen, Herr Schadka.
Guten Morgen in die Runde. Ja, ich finde das Thema Energiesparen ganz wichtig. Das ist aber nur ein Bereich, um die Umstellung auf eine dezentrale Energieversorgung mit 100% erneuerbaren Energien zu schaffen. Das ist ja der Grundkonflikt. Ich, viele Bürger und die Energiegenossenschaften wollen 100% Erneuerbare regional erzeugen. Die Stromkonzerne, die immer noch fast 80% liefern, wollen Windparks auf See, wollen deshalb 4000 Kilometer Netzausbau mit 20 Milliarden Kosten uns aufhucken und sagen dann, die Erneuerbaren sind zu teuer. Das stimmt ja nicht. Die EEG-Umlage ist jetzt von 2,1 auf 2,3 Cent gestiegen, wenn man alles abrechnet, was für fossile und für andere und für Energiesteuer verpulvert wird. Und wir werden meiner Meinung nach jetzt in die Irre geführt, indem gesagt wird, ja, entweder ihr wollt weiterhin die Atomkraftwerke und wenn ihr die nicht wollt, dann brauchen wir Windenergie auf See und dann brauchen wir die Überlandleitung. Und das wollt ihr als Bürger auch nicht und deshalb gibt es die Konflikte. Und deshalb geht das eben nur über eine zentrale Energieversorgung. Und das ist eben das Falsche. Wir haben jetzt 25% Strom aus den Erneuerbaren überwiegend privat erzeugt, überwiegend über Stadtwerke. Das hat fast 400.000 Arbeitsplätze geschaffen. Und die sind jetzt gefährdet mit den Maßnahmen, die die Bundesregierung da umsetzt.
Also in der Tendenz haben Sie recht, dass die Energieversorgung dezentraler werden wird und werden muss. Allerdings bin ich nicht der Meinung, dass wir vollständig auf die überregionalen Systeme verzichten können. Wir arbeiten am Umweltbundesamt gerade an 3 Szenarien, einem regionalen Szenario, das ist veröffentlicht worden für den Stromsektor, einem dezentralen, völlig autarken Szenario und einem überregionalen Szenario, Stichwort Desertec, einige wissen, was das ist, also der Import auch nach Europa von Solarstrom aus Nordafrika. Das heißt, es gibt unterschiedliche technische Pfade und ich vermute mal, dass wir in 30 Jahren, wenn wir wieder drüber diskutieren, da wäre ich 90, sehen werden, dass es ein Mix dieser Varianten gibt. Die haben wir heute schon. Wichtig ist, denke ich, zusätzlich, dass wir nicht nur über den Strombereich reden, sondern gerade wenn wir dezentrale Energieversorgungssysteme uns angucken, dass wir dann darauf gucken, dass Strom und Wärme zum Beispiel zusammen gedacht, geplant und auch erzeugt wird. Da kann man wesentlich größere Effizienzpotenziale heben, als wenn man immer nur das eine System gegen das andere betrachtet.
Herr Schadka, danke schön für den Anruf aus Braunschweig. Ich würde gerne, Herr Unfried, emotional enden. Das mögen Sie ja so sehr, die Emotionen. Sie werben dafür, dass Promis im Auftrag der Bundesregierung sich stärker für den Klimaschutz einsetzen. Wie sollen die das denn machen, damit das schön emotional wird?
Ja, die deutschen Promis haben ja ein Problem, dass die machen das nicht freiwillig. Wir haben ja ein Elitenproblem in Deutschland, sowohl Politiker als auch Leute aus der Wirtschaft und aus dem Showbiz haben noch nicht so diese solaren Effizienzgefühle, wie ich die habe. Das sieht man an den Autos, die Politiker zum Beispiel immer noch fahren. Deshalb würde ich sagen, man macht da ein 100-Millionen-Programm und bietet kostet einigen A-Promis ein bisschen Geld, dass die also in den Talkshows und sonst wo von ihren Passivhäusern schwärmen und von ihren dann vielleicht Elektroautos. Das ist, glaube ich, der Weg, der vielleicht sogar günstiger ist, als wenn man da alles klein-klein macht, sondern man muss die auch wirklich richtig einkaufen.
Herr Mischen, bisschen gehen Geld Sie am Montag zu Herrn Altmaier und sagen, nimm mal 100 Millionen in die Hand. Der Unfried hatte dann eine super Idee.
Ich dachte an den Gottschalk und an Franz Beckenbauer und an die Lena fürs junge Publikum.
Okay, die Idee finde ich gut, aber ob wir die wirklich dafür bezahlen müssen?
Doch, unbedingt. Ja? Das ist nämlich bei Harald Schmidt zum Beispiel, wenn der das macht, weiß jeder, der macht es nur wegen des Geldes. Und das ist gut, das ist gut. Okay. Ja, das ist bei Produkten auch so.
Na gut. Der Lebensstil muss sich ändern, Herr Mischen.
Ja, ich denke schon, dass über diese ganzen Fragen, die wir heute debattiert haben, eine grundsätzliche Frage im Augenblick auch noch im Raum steht, die wir weiter bedenken müssen. Wenn wir demnächst 8 Milliarden Menschen haben werden, werden wir nicht alle so leben können wie wir hier in Deutschland oder in den Niederlanden oder in Belgien. Und die Lebensstilfrage ist für mich auf der Tagesordnung aber noch lange nicht beantwortet.
Martin Unfried, Dozent für europäische Umweltpolitik am Europäischen Institut für öffentliche Verwaltung in Maastricht. Danke, dass Sie so viele Fragen beantwortet haben.
Noch ein Satz, baut Solaranlagen, Photovoltaikanlagen, echt baut die, so schnell wie möglich.
Und werdet so sexy wichtig wie der Unfried. Ja. Klaus Mischen war bei uns, Abteilungsleiter Klimaschutz und Energie am Umweltbundesamt. Vielen Dank, dass Sie die vielen Fragen beantwortet haben. Danke allen Hörerinnen und Hörern, die angerufen haben. Nach 11 Uhr geht's natürlich weiter mit dem Radiofeuilleton. Danke.